Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir wieder auf eine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Heute geht es 50 Jahre zurück und ins wilde Kreuzberg. Dort wurde am Marianplatz im Dezember 1971 ein leerstehendes Schwesternwohnheim besetzt. Wenig später entstand ein berühmter Protestsong, der Rauchhaussong von Rio Reiser und seiner Band Ton, Steine, Scherben. Aber alles der Reihe nach und mit meinem Gast Joachim Müller, der damals dabei war. Egal, was man damals über Hausbesetzungen dachte oder heute denkt, sie sind Teil der Berliner Geschichte. Mit mir im Studio im Springer Neubau ist Joachim Müller. Lieber Herr Müller, wir haben uns nicht im Zusammenhang mit Hausbesetzung oder dem Rauchhaus kennengelernt, sondern in Ihrem heutigen Beruf. Sie sind Taxifahrer.
Jawohl, bin Taxifahrer, 68, muss noch ein bisschen zuverdienen, Rente ist ein bisschen zu niedrig, aber da ist nicht der böse Staat schuld, sondern ich habe einfach zu wenig eingezahlt und habe das Geld dann lieber andersweitig verfügt, genossen.
Sie sind echter Kreuzberger Junge, Sie sind in Kreuzberg aufgewachsen, groß geworden?
Jawohl, erst an der Hasenheide gegenüber der Neuen Welt, das ist noch die Kreuzberger Seite und später am Görlitzer Bahnhof in der Waldemarstraße 102, Ecke Wrangelstraße.
Und vor 50 Jahren, 1971, waren Sie 17 Jahre?
18. Schon 18. Im Jahrgang 53 im März. Also war ich da schon 18, 71, am 8. Dezember 71.
Und der Marianplatz war blau.
Ja, der Marianplatz war blau. Da hatte die Polizei damals auch wieder, wie heute, die blaue Uniform. Später wollte man die Polizei ein bisschen irgendwie lieblicher aussehen lassen und da wurden sie grün. Aber das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Und der Marianplatz war eben blau, voller Polizisten, weil wir in dieses ehemalige Schwesternwohnheim vom Bethanie-Krankenhaus, was geschlossen war und leer stand, eingedrungen sind. Und wir wollten da ein selbstverwaltetes Wohnkollektiv schaffen.
Die kannten sich mit Besetzung schon aus.
Wir hatten im Sommer 71 ein leerstehendes Fabrikgebäude am Marianplatz besetzt, das dem Senat gehörte. Und wir forderten, es selbst verwalten zu können als ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Es gab ja die Jugendfreizeitheime in der Wrangelstraße, in der Nauninstraße. Aber die waren am Wochenende meistens geschlossen. Und wir hatten ja auch nicht alle so viel Geld. Mir ging es ganz gut. Ich war nur Einzelkind. Aber es gab auch damals noch Familien mit 4, 5 und 6 Kindern. Und da konnte nicht jeder am Wochenende in eine Disco gehen. Und da wollten wir uns selbst verwalten und die Freizeit selbst gestalten, auch ohne einen Heimleiter. In einem Jugendfreizeitheim musste man ja immer den Heimleiter bitten, können wir mal einen Tanzabend machen. Und das wollten wir selber machen.
Ihr wart politisch, ihr habt Drogen genommen, aber ihr wart nicht auf Gewalt oder Krawall aus. Sehe ich das richtig?
Ja, wir waren so, ich würde sagen, die revolutionären kleinen Hippies. Also ich war ja damals so wie so ein Hippie, lange Haare. Und wir haben gekifft, das ist richtig, habe auch mal LSD genommen, vielleicht auch mal einen zu viel, aber wir wollten frei sein eigentlich, das war das Hauptmotto und auch aus der Erfahrung des autoritären Elternhauses heraus, mein Stiefvater hat mich ja noch verprügelt, weil ich nicht zum Friseur gehen wollte und so weiter und wir wollten einfach selbstbestimmt und frei leben.
Und dann kam es zur Besetzung des Rauchhauses, da war ja die Hölle los. Wie kam es dazu? Also warum waren da auf einmal so viele Menschen und dann ja die, wie Sie immer sagten, Bullen, die Polizei, was war da los?
Naja, es war so, wir wollten irgendwas machen im Jugendfreizeit in unserem selbstverwalteten Jugendzentrum, was der Bezirksrat, Stadtrat Erwin Beck uns ermöglichte, das selber zu tragen, da drin zu bleiben. Da konnte man nicht übernachten. Das waren leere Fabrikhallen. Und wir wollten irgendwo rein und wollten irgendwo zusammen wohnen. Nun muss man sagen, ich damals als 18-Jähriger wäre nun nicht alleine auf die Idee gekommen, da so ein Haus einfach mal zu besetzen. Sondern die linken Studenten, oder wir nannten sie auch Politmanager, die haben ja nun mal Marx gelesen und meinten, die Arbeiter müssen die Revolution machen. und sind nach Kreuzberg geströmt, um uns irgendwas zu erzählen. Über der sexuelle Kampf der Jugend und so eine Geschichten alles haben die uns beigebracht, also Bücher gebracht. Und dann brauchten sie eine Initialzündung, irgendwas. Und da gab es eine Schießerei in Schöneberg am 4. Dezember 71. Und da ist der Georg von Rauch bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Und für uns war ja immer der Staat der Feind. Und die linken Studenten mit der Band gerade gegründet, 1970, Tonsteine Scherben, wurde ein sogenanntes Teach-in in der Freien Universität am 17. Juni gemacht, wo also protestiert worden ist gegen die, wie wir es damals sahen, Ermordung von Georg von Rauch. Und da hat dann Rio Reiser, also er hieß damals noch Ralf Möbius, er hat dann an diesem 8. Dezember zum Ende der Veranstaltung aufgerufen, Leute, Genossen, Genossinnen, es waren bestimmt 2000 Menschen dort, gerade eben haben Arbeiterjugendliche und Lehrlinge in Kreuzberg ein leerstehendes Schwesternwohnheim besetzt. Und sie werden es in Gedenken an Georg von Rauch, Georg von Rauchhaus nennen. Bitte kommt zum Mayanplatz und unterstützt die Besetzung, sonst werden die jungen Leute alle wieder rausgeräumt von den Bullen.
Das war die Initialzündung.
Das war die Initialzündung und daher kommt es auch aus dem Lied, der Mayanplatz war blau, so viele Bullen waren da.
Georg, sagen wir noch mal ein bisschen, wer Georg von Rauch war. Weiß ja heute keiner. Sie haben ja erzählt im Taxi, warum heißt das Ding Georg von Rauch aus? Wurde da so viel geraucht? Nee. Georg von Rauch war ein Junge aus gutem Hause, stammte aus Marburg. Sein Vater war Professor und kam nach Berlin, schloss sich dem SDS an. Ich glaube, Soziologie hat er studiert.
Ja, glaube auch.
Dann hat er nach der Erschießung von Benno Ohnesorg und dem Attentat auf Dutschke auch an vielen Demonstrationen teilgenommen. Und auch so an provozierenden Aktionen. Ich glaube, hat man Journalisten von der Quick verprügelt und dann kam er auch in Untersuchungshaft. Aber er war kein so radikaler Linker. Der gehörte zum, glaube ich, Zentralrat der umherstreifenden Haschrebellen.
Der umherstreifenden Haschrebellen, ja genau. Und die nannten sich dann aber später Bewegung 2. Juni.
Okay, das war schon, die standen dann schon auf der Fahndungsliste.
Die standen dann schon auf der Fahndungsliste. Als ich dann später im Rauchhaus wohnte, kam mal jemand an und sagte, du hast da einen Führerschein und hast du nicht eine Wohnung irgendwo? Und da war der natürlich schon tot, da waren wir ja im Rauchhaus. Ja. Und das war ein Mitkämpfer von ihm, der Bommi Baumann. Und dem habe ich dann eine Wohnung besorgt vom Onkel meiner damaligen Freundin. Der hat uns die Wohnung überlassen in der Wrangelstraße. Hat gesagt, wenn ihr mal raus wollt aus dem Rauchhaus, könnt ihr da wohnen. Naja, und da habe ich dann mir ein Yellow Cars, die damalige Firma, so was wie Robbenwinches, einen kleinen LKW geholt. Habe in der Grunewaldstraße in Schöneberg seine Sachen runtergetragen. Er durfte ja nicht gesehen werden. Aber er hat dann ganz schön angegeben, indem er dann seine dicke Pistole im Hosenbund steckte und sagte, ich fahre jetzt mit dem Bus nach Kreuzberg. Und ich habe ihm dann wieder alle dann da hochgeschleppt in die Wohnung. Und damals gab es sowas nicht. Also ich habe ja kein Handy, nichts. Man konnte keinen verfolgen. Da ging sowas noch.
Heute mit den Handyzeiten wird das alles anders.
Ich glaube, das ist halt ganz anders. Ja.
Der Rauch kam in Untersuchungshaft, nachdem er den Journalisten verprügelt hat. Saß 14 Monate. In
Untersuchung. Oh, das wusste ich gar nicht.
Und dann haben sie ihm den Prozess gemacht und dann haben sie ein Ding abgezogen, das nannte man Verwechslungs-Go-Out.
Ach ja.
Das heißt, die saßen mal zusammen angeklagt mit Tommy Weißbecker und die sahen sich wohl ähnlich, der Rauch und der Weißbecker. Und es gab noch kein Urteil, aber die haben sich vertagt und Weißbecker durfte als freier Mann den Saal verlassen. Und er ging aber nicht, sondern Rauch ging an seiner Stelle.
Ja, die Geschichte habe ich auch mal gelesen, genau.
Und musste dann natürlich abtauchen, als Weißbecker dann in Haft gesagt hat, ich bin aber gar nicht Rauch, haben sie ihn auch rausgelassen. Aber so ging es dann erstmal in den Untergrund. Als eine Zivilstreife auf die Jungs aufmerksam geworden sind, kam es zum Schusswechsel. Und Rauchs hat Baumann ausgesagt, soll wohl auch zuerst geschossen haben. Auf jeden Fall ist er bei diesem Schusswechsel ums Leben gekommen vom Polizeibeamten. So viel zu Rauch, so kam das Rauchhaus
genau
zu seinem Namen.
Nach dem Teach-in in der Technischen Universität zum Tode des Mitglieds der Baader-Meinhof-Bande Georg von Rauch fuhren gestern Abend etwa 300 Teilnehmer dieser Versammlung zum ehemaligen Bethanien-Krankenhaus. In einem Flugblatt war zu einer Besetzung aufgerufen worden. Die Zettel waren während der Veranstaltung verteilt worden. Gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, als Demonstranten in die Gebäude des Bethanien-Krankenhauses eindrangen. Sie waren vorwiegend in Personenautos in die Gegend um den Mariannenplatz gefahren. Unter Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken zerstreute die Polizei eine Ansammlung von etwa 150 Personen auf dem Mariannenplatz.
Um es hier jetzt nochmal klarzustellen, der Baader-Meinhof-Bande gehörte Rauch nicht an.
Genau, Quatsch.
Das Gerücht hatte der BZ-Kollege, der diesen Artikel damals schrieb, jedoch nicht erfunden, sondern es wurde damals von der Polizei in einem Fahndungsaufruf verbreitet. Aber das nur nebenbei. Wie ging es nun nach der Besetzung weiter? Die Polizei zog sich zurück.
Naja, es kam wieder mal unser schon bekannter Jugendstadtrat für Kreuzberg, für Jugendliche, Erwin Beck.
Dem habt ihr vertraut, warum eigentlich?
Er hatte mal gesagt, ich kann euch ja ein bisschen verstehen, er hat sich ja auch geprügelt mit den Nazis in den 20er Jahren, er war bei den Falken und ich weiß, also er war eigentlich so ein bisschen, war links in dem Sinne. Und er hat ja gemerkt, dass wir wirklich Kreuzberger Jugendliche sind und nicht irgendwelche älteren Studenten aus Dahlem von der Uni, sondern aus Kreuzberger Jugendfreizeitheim. Und nun hat er gesagt, wir sollen die Tür aufmachen und wir aus dem Fenster rausgebrüllt. Nein, das ist eine Falle, da kommen ja nur die Bullen rein. Nein, ihr könnt mir doch vertrauen. Na, dann haben wir uns ein paar Holzknüppel besorgt, rausgebrochen aus den alten Treppengeländern und haben da ein Spalier gestanden und wir öffneten dann die Tür und dann gleich wieder zu und der kam an uns vorbei durch unser Spalier und dann schaut dann einige Gesichter, ach, sind ja eine vertraute Gesichter. Naja, sagt er, also bleibt ihr erstmal drin, heute passiert nichts. Kommt morgen ins Rathaus Kreuzberg an der Yorkstraße. Wir werden erstmal verhandeln und später müssen wir dann auch noch zu Senatoren für Jugend.
Wie viel wart ihr denn überhaupt?
Also ungefähr 50, 60 waren wir. Wir sind ja nun nicht gleich eingezogen in der ersten Nacht. Wir hatten ja keine Betten und keine Möbel und so. Sondern wir haben da erstmal die Nacht mehr oder weniger durchgemacht. Und einige sind da geblieben, einige sind erstmal zurück. Und dann sind wir nach und nach eingezogen.
Der Mariannenplatz war blau. So viel Bullen waren da. Und Mensch Meier musste heulen. Das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist sie heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagt einer, das Bethanien wird besetzt.
Im Song, den Rio geschrieben hat für die Scherben, wird dann beschrieben, was Sie gerade schon angedeutet haben.
Richtig, genau.
4 Monate nach der Besetzung, am 19. April 1972 um 4 Uhr morgens. Großrazzia vom Georg von Rauchhaus, 50 Jugendliche gegen 400 Polizisten.
Richtig. Wir guckten aus dem Fenster, weil einer schrie, Bullen, Bullen, Bullen. Ich traute meinen Augen nicht. Ich dachte, ich bin im Obelix-Comic, ja. Sind im Laufschritt, sind denn die Polizisten in breiter Spalier mit dicken, runden Schutzschildern und Gummiknüppeln in der Hand, sind dann ins Haus gestürmt. Jede Tür wurde aufgerissen. Wir hatten circa 50 Zimmer und jeder hatte da sein Zimmer oder einer mit einer Freundin zusammen eins. Die Tür wurde aufgedrückt. Vor jeder Tür postierte sich ein Polizist mit Schutzschild, Schutzhelm und Gummiknüppel in der Hand. Dann kamen Oberpolizisten in Zivil rein, schauten in jedes Zimmer. Ich glaube, sie suchten nach jemand. Wir hatten öfters mal Besuch von Bommi Baumann und einem Kumpel von ihm. Die waren natürlich bei uns immer herzlich willkommen, weil die hatten immer ganz große Klumpen schwarzen Schimmelafgan dabei, den wir natürlich auch rauchten, damals noch. Und dann kam in mein Zimmer mit meiner Freundin damals, Marina, 2 Polizisten in Zivil. Und die haben sich alles angeguckt. Und der eine stand vor einem Plakat, was ich an der Wand gehängt habe, mit der Überschrift Kapitalverflechtung in der Bundesrepublik Deutschland. Da war dann über eine Skizze aufgeführt, die Allianzversicherung gehört der Deutschen Bank und der Autokonzern gehört denen und so weiter. Und da guckte er mich so an und sagte, und gegen diese geballte Macht, da wollen Sie was ausrichten? Und ich stand da mit meinen abgemagerten 60 Kilo und meinen langen Haaren und sagte, ja, das werden wir bekämpfen und das werden wir auch zerschlagen. Und da musste er schmunzeln und ich glaube, er wird gedacht haben, dieser kleine junge Naive, er hat ja vielleicht ganz recht, meint es ganz gut, aber ich glaube nicht. Und da hat er recht gehabt, ja, also wir haben es ja heute noch so.
Aber er hat sie gesiezt.
Er hat mich gesiezt, ja, doch, er war sehr höflich. Unser Zimmer war auch einigermaßen aufgeräumt, war nicht so eine Schmuddelecke, wir hatten ja auch verschiedene.
Ja, wie wart ihr überhaupt organisiert? Es gab so ein Treffen jede Woche?
Ja, Plenum hatten wir immer, jede Woche, manchmal auch zweimal in der Woche. Da kamen wir dann zusammen Und dann wurden die Probleme diskutiert. Also zum Beispiel haben wir dann nach ein paar Monaten entschieden, wir gehen arbeiten, weil erst hat der Senat uns ja mit Essensgutscheinen versorgt. Wir brauchten gar nicht arbeiten gehen. Und da haben wir gesagt, nee, das wollen wir ja nicht. Wir können ja hier nicht leben auf Kosten des Staates. Und den Staat bekämpfen wir, wollen wir ja eigentlich. Also suchen wir uns Arbeit. Man muss sich vorstellen, 72 hast du an jeder Ecke Arbeit gekriegt. Und wenn du nur zu den sogenannten Sklavenhändlern gegangen bist, das waren kleine Läden, da konntest du täglich arbeiten gehen, da warst du Aushilfe. So was Ähnliches wie heute die Zeitarbeitsfirmen sind, die machen das ja aus ganz anderen Gründen. Also da werden richtig Tarifverträge unterlaufen. Damals warst du einfach nur eine Aushilfe und hast keinen Arbeiter irgendwie Konkurrenz gemacht. Also hast sofort Arbeit gekriegt, mit einem Führerschein auch sofort, aber auch einfach so in der Schokoladenfabrik und so weiter. Ja, und dann haben wir eine Kasse eingerichtet, Gemeinschaftskasse. Die Lehrlinge mussten 10% zahlen, die anderen mussten etwas mehr zahlen. Und daraufhin wurden Lebensmittel und Reinigungsmittel eingekauft. Und da wir ja 50 Leute circa waren, haben drei Leute immer eingekauft und gekocht. Und damit brauchst du es nur alle 14 Tage kochen. Das war eigentlich sehr schön. Nur war das Problem, der eine ist arbeiten gegangen und der andere ist baden gegangen, im Freizeitbad, im Prinzenbad. Und da ist er gesehen worden. Und da haben wir gefragt, warum er nicht arbeitet. Der hat nichts gefunden. Das war eine Lüge einfach. Mhm. Oder aber beim Kochen. Die einen haben sich irre Mühe gegeben, haben was Schönes gekocht. Andere, der eine hat immer Linsen aufgemacht aus der Büchse und fährt die Würstchen drin und fährt den Joghurt. Und darüber wurde dann halt auch diskutiert.
Das klingt nicht so wie eine Hippie-Kommune, wo jeder macht, was er will, sondern das klingt eigentlich schon fast ein bisschen, fast spießig. Also ihr habt die Treppen sauber gemacht, ihr habt euch organisiert, ihr habt darüber gesprochen, ihr habt Geld verwaltet, ihr seid arbeiten gegangen. Das ist doch nicht frei sein, high sein.
Naja, weil es ja so war, zum Anfang war es wirklich so high sein, frei sein, war auch ganz schön schmutzig und so weiter und so fort. Aber wir haben uns dann ja zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich wollen wir ja die ganze Welt verändern. Wir wollen die ganze Welt verändern, ja. Und die Arbeiter haben immer gesagt, geht doch nach dem Osten. Haben gesagt, das ist nicht der richtige Sozialismus. Dann haben die gesagt, na, wo ist er denn? Dann haben wir naiverweise China gesagt. Wir hatten ja keine Ahnung von China. Ich habe kein Internet, ich habe nichts, ja. Und daran ist es dann zerrieben. Es sind auch einige dann wieder ausgezogen. Die haben gesagt, ich will hier nicht kollektiv, so wie Sie das jetzt gerade sagen. Ich wollte eigentlich frei sein. Ich wollte das nur machen, was ich will. Sind dann ausgezogen, andere mussten ausziehen, weil sie partout auf Schmarotzer waren, haben nicht mit beim Saubermachen mitgemacht, haben sich keine Mühe beim Kochen gegeben, sind nicht arbeiten gegangen. Ja, und ich habe dann 3 Jahre drin gewohnt, die Irene Mössinger und noch ein paar andere, mit denen bin ich nach 3 Jahren ausgezogen. Irene Mössinger ist die das legendäre Tempodrom mit dem Zelt damals gegründet hat. Und wir haben gesagt, wir wollen raus. Wir wollen in die Fabriken. Die Irene ist Krankenschwester geworden am Obern. Ich habe Maschinenschlosser gelernt, weil wir wollten dann die Revolution in die Fabrik treiben.
Ich will aber nochmal zurück auf die große Razzia im April. Die hatte nämlich 2 Folgen. Die eine war unerfreulich. Die Polizisten haben natürlich auch was gefunden, und zwar ein paar leere Weinflaschen. Und dann haben sie noch eine C&A-Tüte mit ein paar Schraubenziehern drin gefunden und einen Wecker und Wasserrohren. Und daraus konnte man schließen, das ist ja auch im Song dann zu hören, also aus jeder leeren Flasche kann Molly werden, Molotow-Cocktail. Genau. Und aus dem anderen womöglich eine Bombe.
Ja.
Das hat sich dann, ich nehme mal an, Bomben bauen wolltet ihr nicht, konntet ihr
also
auch nicht.
Also konnten wir
nicht,
ich habe auch noch nie Molly gehabt gebaut, ja. Also ich hatte wirklich nicht, ja. Und also wir waren keine Bombenbauer, ja. Wir waren nicht die Bommi-Baumann, ja.
Und die andere Konsequenz aus dieser Razzia ist das Lied von Rio Reiser und den Scherben. Denn genau das wird ja in dem Song erzählt.
Das wird jetzt erzählt. Und 4 Monate später stand in Springers heißen Blatt, dass Georg von Rauchers hat einen Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise waren 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein.
Ja. So sieht's aus.
So, wir waren doch mehr die Hippies in dem Sinne, schon. Ja. Aber eben, wir wollten doch ein bisschen mehr noch.
Die Scherben gibt's heute noch. Ich habe Kai Sichtermann tatsächlich auch Kontakt, habe ihn auch eingeladen für heute, aber er hat gesagt, nee, wir haben Auftritte.
Die sind haben Auftritte, die reisen durch Deutschland, genau.
Ja, genau.
In abgespeckter Form.
1970 in Berlin gegründet, heute eine Kultband. Die ersten Songs hießen Macht kaputt, was euch kaputt macht. Wir streiken, ich will nicht werden wie mein Alter. Die hatten ein unheimlich radikales Image, Unterstützer. Eine Politrock-Band, würde man heute sagen.
Agitprop-Band.
Trifft's am besten. Der Rauchhaus-Song erschien 1972 auf dem zweiten Album der Scherben, Keine Macht für niemand.
Genau.
Die CD hier, wer sie aufschlägt, in den Credits steht auch, Dank an Achim Müller, das sind Sie.
Ja, weil ich da mit im Chor mitgesungen habe, ja. Das ist unser Haus. Ich schmeiß da erstmal Schmidt und Presse Mosch aus Trotzberg raus. Also aus dem Rauchhaus-Song war
genau.
Ein Chor.
Der Rauchhaus-Song entstand mit einem Chor aus Rauchhaus-Bewohnern.
Ja, auf jeden Fall. Er hat es erst vorgestellt, er kam mit der Gitarre hin ins Rauchhaus im Plenum und hat das vorgetragen. Ja. Und dann haben wir das toll gefunden und dann hat er uns gebeten, sollen ein paar mitkommen. Anderen Tag mal in der Admiralstraße war noch ein Altbau, Fabrikbau und da hat da jemand ein Tonstudio gehabt und da haben wir das dann aufgenommen.
Zwei Sachen muss man eigentlich, wenn man den Rauchhaus-Song heute hört, für jüngere Menschen erklären. Die eine Sache haben Sie im Eingang schon erklärt, das ist die Sache, der Marianenplatz war blau. Das ist die Sache mit den Uniformen, die wurden ja grün und heute sind sie wieder blau. Das heißt, heute versteht man es im Prinzip schon wieder. Aber dann gibt's im Rauchhaus-Song noch die Zeile, das ist unser Haus, schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus. Das versteht heute
kein Mensch.
Die Namen Schmidt und Moss.
Mosch,
das
ja.
Sind, die stehen für Spekulanten, für Immobilienmakler.
Richtig, genau.
Die damals jeder kannte. Günther Schmidt war Bauherr des allseits unbeliebten, muss man sagen, neuen Kreuzberger Zentrums am Cottbusser Tor.
Wir haben damals schon gesagt, NKZ, neues KZ.
Und Heinz Mosch war ein großer Bauunternehmer.
Ich glaube, der hat auch die Autobahnunterführung gebaut, glaube ich, in der Schlangenbader Straße.
Und für Rio Reiser, den Auto, standen sie quasi symbolisch. Für die Bauspekulation in Kreuzberg in Berlin.
Genau.
Das heißt also, das sind Schmidt und Press
und Mosch,
die man bestenfalls aus Kreuzberg rausschmeißen muss.
Genau.
Und nicht euch aus dem Rauchhaus. Also da hat sich dann die Scherben haben sich mit euch solidarisiert. Das war ja damals auch ein großer.
Ja, also auf jeden Fall, klar. Und wie gesagt, das kann heute keiner wissen. Mich hat ein Taxifahrer erst mal gefragt, Schmidt, war das Helmut Schmidt? Ich sage, nein, hatte damit nichts zu tun, sage ich. Und ja, warum wurde da heißes Rauchhaus, wurde da so viel geraucht? Nein, eben nach Georg von Rauch. Aber es kam eben Rauchhaus. Und da weiß heute auch keiner mehr was.
Sie kannten Rio Reiser aber schon vorher.
Ja, die Tonsteine Scherben sind 70 ins Jugendfreizeitheim Naunistraße gekommen und haben da junge Jugendliche animiert, mal Probleme von zu Hause zu spielen und hatten ein Rote Steine Theater. Dann haben sie sich aufgelöst, dann haben die Tonsteine Scherben sich gegründet und 2, 3 von den Roten Steinen wollten weitermachen und haben mich angesprochen, ob ich da mitmache. Und da haben wir so Lehrlingstheater gemacht. Jugendarbeiter und Lehrlingstheater. Darüber habe ich Rio Reiser kennengelernt und war für mich natürlich eine Faszination. Ich war 17, der war 20, der hatte die richtigen Boots an, wie die Stones damals trugen.
So, konnte so
Gitarre spielen. Nee, so eine Spitzen, schwarzen Spitzen
so.
Mit höheren Absätzen. Ja, die kriegt man heute ja nicht mehr zu kaufen, so Herrenschuhe mit ein bisschen höheren Absatz. Ja, und da habe ich ihn kennengelernt. Und dann haben die mal gesagt, komm mal nach Freizeit in die Oranienstraße. Da haben sie hat auch einer eine Fabriketage. Das war damals sehr einfach, eine Fabriketage zu mieten, weil die ganzen Kleinbetriebe sind alle pleite gegangen durch die Großindustrie. Und da konnte man so eine Fabriketage wohnen, hatte sehr viel Platz. Ja, und dann wurden da auch mal Partys geschmissen, in dem Sinne, die waren eigentlich nur da. Wir haben im Kreis gesessen, wir haben Haschisch geraucht und haben Musik gehört, Stones, Jimi Hendrix und so weiter. Und einmal sagte er zu mir, und der kriegt heute Mescalin. Wusste ja gar nicht, was das ist, Mescalin. Kannte bis dahin nur eigentlich Marihuana. Ja, und das war so eine Art Mescalin aus so einem Kaktuspflanze oder ich weiß nicht genau, wo er jetzt herkommt. Jedenfalls, es hat so eine berauschende Wirkung. Du verlierst alle Tabus, du findest alles toll. Und ich fand den Rio ja toll und er muss mich ihm toll gefunden haben. Ich wusste gar nicht, dass er homosexuell war. Und irgendwann lagen wir uns in den Armen und küssten uns. Und ich fand da gar nichts Schlimmes dabei, weil ich halt fand ihn ja auch toll. Ja. Ich habe ihn in dem Sinne ja sogar geliebt. Ja. Aber ich bin halt nicht homosexuell. Ja. Und darum ist da auch nicht weiter draus geworden. Aber er schrieb dann in seinem Memoran, und ich gab dem blonden Müller von dem Zeug. Und dann hielten wir uns in den Arm. Und das nannte man später ein Coming Out. Also in dem Moment war für alle Beteiligten klar, der liebt Männer. Und die Mädchen waren auch traurig.
Ja, wunderbar. Sie haben dann mal zwischenzeitlich ein bisschen den Kontakt verloren zu Rio, aber Sie haben ihn dann wiedergefunden.
Ja, die sind dann nach Friesenhagen, nach Nordfriesland gegangen. Die wollten einfach weg, weil sie jede politische Gruppierung wollte sie einfach nehmen. Die sollten immer singen und machen, aber keine Gage haben sie nicht zahlen. Die wollten raus. Ich bin in die Fabrik, wie gesagt. Gewerkschaftsarbeit gemacht, ein Lehrlingstheater aufgebaut, Fritz Werner Lehrlingstheater. Bin dann aber eben aus der Fabrik wieder raus, weil ich in eine dieser K-Gruppen gegangen sind, wollen wir jetzt gar nicht großartig erläutern. Aber damals, ich habe sehr viel politische verschiedene Parteien. Jeder meinte, er hat die wahre Wahrheit und was weiß ich nicht, ja, die größte Weisheit. Ich bin ein Taxifahrer geworden und hörte dann, glaube 83, man muss nur mal gucken, wann die Single rauskam, Dr. Sommer. Da ging Rio Reiser seine Solokarriere los und ich hörte im Radio einfach nebenbei, Rio Reiser gibt eine Autogrammstunde heute im Rathaus Wedding. Da dachte ich, fahr da mal hin, trau dich doch mal. Bin ich dann klopfenden Herzens hin und ja, wir hatten uns bestimmt fast 10 Jahre nicht gesehen und schwuppdiwupp, wir hatten sofort eine Verbindung. Wir mochten uns nach wie vor, es gab keinen Streit, wir waren noch nicht ideologisch irgendwie zerzankt. Und wir sind, das weiß ich noch, zum Südstern gefahren. Da gab es eine Bar und eine Wunderbar, nannte die das Lokal sich. Und das war Nick im Wunderbar. Und da haben wir uns nett unterhalten und hatten losen Kontakt. Und dann später rief er mal an, weil ich hatte dann nach dem Fall der Mauer die Möglichkeit, ein Hotel zu pachten. Und er sagte, du hast ein Hotel in Berlin, du Sony bezahlt, das hast ein Zimmer mit Badewanne. Ja, sag eins habe ich, das brauche ich. Ich muss immer ein bisschen meditieren. Und Sony zahlt. Naja, dann waren sie, war im Hotelzimmer, hat einen Hund bei und einen Freund. Ein Freund war aber auch der Adjutant, weil Rio hatte nie einen Führerschein. Und die haben 5 Tage manchmal keine Zimmer gelassen. Dann kam er runter und dann hat er gesagt, hier ist ein 100er für die Zimmermädchen, sieht ein bisschen wüst aus. Naja, hat auch gestunken dann nach dem Hundefutter, was sie nicht so immer also gleich frisch weggenommen haben. Und einmal rief er an und sagt, Achim, räum die Minibar. Ich darf keinen Alkohol mehr trinken. Der Verlag, Kiepenhauer & Witsch, ich mache meine Memoiren, woraus ich ja gerade zitiert hatte. Und ich muss zu Ende schreiben das Buch. Naja, und dann kam der Tag. Ich komme gerade aus dem Metro vom Großeinkauf für mein Hotel als Pächter. Und da sagte mir der eine Angestellte, du im Radio, überall spielen sie Rio Reiser. Der ist tot. Ich sage, was, der ist tot? Das war eben der Tag, als Rio Reiser starb. Ich war erstmal ja nicht traurig, ich war jetzt aufgeregt, ja. Überall spielten sie ihn abends, RTL, Sondersendung in Fresenhagen. Und dann nachher wurde dann in mir richtig dann runtergesagt, dass es nun war und alle Hotelgäste waren eingeschickt. Dann habe ich mich in mein Zimmer hingesetzt, habe eine Flasche Wein aufgemacht und habe in der Ecke geguckt, als ob Rio da sitzt und sagt, Mann, Rio, warum hast du uns verlassen? So, und dann war ich erstmal bewusst, dass er eben tot ist. Und das war eben vor heute 25 Jahren, 96, er ist eben nur 46 geworden, aber er ist eben nicht in den Club der 27, wir konnten ihn noch 19 Jahre länger erleben.
Und wir schreien es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Lieber Achim Müller, danke für den Besuch, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Schlussfrage. Sie hatten noch eine Berlin-Frage? Warum spricht man eigentlich immer vom regierenden Bürgermeister? Nun, das hängt mit der Doppelfunktion Berlins als Stadt und Stadtstaat der Bundesrepublik zusammen. Der oder die Regierende ist daher nicht nur normaler Bürgermeister, sondern auch Landesoberhaupt und als solcher oder als solche einem Ministerpräsidenten gleichgeschaltet. Um diese Doppelfunktion sprachlich zu fassen, schuf man 1949 für West-Berlin den Begriff regierender Bürgermeister. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.